2. Mose 3, ab Vers 1, die Berufungsgeschichte des Mose. Da heißt es, Mose aber hütete die Schafe seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Und er trieb die Schafe hinter die Wüste und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er blickte und sieh, der Dornbusch brannte im Feuer. Doch der Busch wurde doch nicht verzehrt. Da sagte Mose, ich will hingehen und will diese große Erscheinung betrachten, warum dieser Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, da rief ihm Gott aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose. Mose antwortete, hier bin ich. Und Gott sprach, tritt nicht herzu, zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sagte weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Jakobs und der Gott Isaaks. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe auch ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Und ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin jetzt herniedergefahren, um sie aus der Hand der Ägypter zu retten und sie aus diesem Land herauszuführen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, an dem Ort der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Heviter und Jebusiter. Soweit der Text. Es heißt einmal in der Bibel, dass es keinen Propheten gab, der so war wie Mose. Und dass Mose eine besondere Beziehung zu Gott haben durfte. Eine große Sache. Es heißt von ihm, Gott redete mit Mose so, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das Wort hat sich bei mir unwahrscheinlich eingeprägt. Gott sucht sich einen Freund aus uns Menschen. Mose. Er hat uns das eigentlich vorgelebt, diese Beziehung zu Gott. Im Neuen Testament sagt ja auch Jesus auch, dass wir seine Freunde sein sollen, nicht seine Knechte. Dass wir in einer Liebesbeziehung zu ihm leben sollen. Und wenn wir das Leben von Mose genauer betrachten, er wurde ja 120 Jahre alt, am Ende heißt es, dass Gott der Herr ihn selber begraben hat und niemand hat sein Grab gefunden bis auf diesen Tag. Etwas Interessantes, Geheimnisvolles, als wollte Gott sagen, das lasse ich mir nicht nehmen, meinen Freund selber zu begraben. Mose war auch in seinem Leben ein großer und erfolgreicher Mann geworden. So lesen wir es im Hebräerbrief, Kapitel 11. Als er groß geworden war, Mose, am Hof des Pharao, da hat er einen Glaubensentschluss gefasst. Wenn man das lesen, das beeindruckt uns ja. Da heißt es von Mose, er wollte nicht mehr ein Sohn heißen der Tochter des Pharaos, sondern er wollte lieber mit dem Volk Gottes Schwierigkeiten durchleiden. Und es war ihm wichtiger, als den Genuss an der Sünde zu haben. Ein großer Entschluss, nicht wahr? Was wir hier gelesen haben, die Berufungsgeschichte des Mose, war also nicht der Anfang mit Gott bei ihm. Da war schon mal ein Anfang. Und wir haben es im Eingang des Gottesdienstes wunderbar gehört. Er hat das beeindruckt. Petrus, der hat gesagt, ich tue was für Gott. Bei Johannes, nein, er liebt mich. Und vielleicht war es bei Mose ganz ähnlich. Da hat der Salbe einen Entschluss gefasst. Ich will. Und an diesem Entschluss ist Mose gescheitert. Es ist nichts geworden draus. Er ist zum Mörder geworden. Er wurde in Ägypten gesucht. Dramatisch auch drei. Er ist geflohen und hat 40 Jahre, die zweiten 40 Jahre seines Lebens, Schafe gehütet in Ägypten, die Schafe seines Schwiegervaters. Und vielleicht war es ganz hinten in seinem Kopf, in seiner Erinnerung noch, da war ja schon mal etwas mit Gott, dieser edle Entschluss. Und wenn wir dann den Psalm 90 lesen, der ja von Mose stammt, dann lesen wir, wie Mose wahrscheinlich mit 80 Jahren empfunden hat. Es ist ein sehr guter Psalm, aber in diesem Psalm schwingen die Gefühle des Mose mit. Die Bibel ist ja ein Buch, das uns Menschen kennt. Die Bibel ist eigentlich kein frommes Buch. Die Bibel schildert uns Menschen so, wie wir sind. Auch die Resignation von Mose, als er 80 war. Unser Leben wird 70 Jahre. Wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen. Erschütternd eigentlich. Das war die Bilanz seines Lebens. Und wenn man den Psalm liest, unser Leben fährt schnell dahin, als flögen wir davon. Manche empfinden das vielleicht auch so, nur die Teenager nicht. Da freut man sich, wenn man ihr Alter ist, nicht wahr? Da ist viel Resignation. Wenn das alles gewesen ist, wenn es köstlich gewesen ist, dann ist es Mühe und Arbeit gewesen. Da hat man den Eindruck, da hat ein Mann Bilanz gezogen und wollte sagen, da kommt nichts Besonderes mehr. Und vielleicht geht es uns in unserem Christsein auch so. Was will da noch Besonderes werden in meinem Leben? Festgelegt, Mühe und Arbeit. Und wenn es köstlich gewesen ist, nicht wahr? Mühe und Arbeit. Und da fängt Gott neu mit Mose an. Er war 80 Jahre und man hat den Eindruck, da fängt es erst nochmal richtig an bei ihm. Mir ist das in den letzten Tagen so deutlich geworden, dass Gott ein Gott ist, der schafft aus dem Nichts. Der fängt dort an, wo Menschen am Nullpunkt sind. Und dort, wo ich vielleicht von einem anderen Menschen oder von mir selber nichts mehr erwarte, da fängt Gott an. Er hat die Welt aus dem Nichts erschaffen. Und manches in unserem Leben muss erst den Bach runtergehen. Muss manchmal erst zum Nichts werden. Da ist nichts mehr. Keine Hoffnung, keine Erwartung, kein Glaube mehr. Sind wir doch ehrlich. So war es bei Mose. Und da fängt Gott an, wo Menschen am Nullpunkt sind. Er hütet die Schafe seines Schwiegervaters und er schleppt so einen ganzen Klumpen, so darf ich es mal sagen, an Resignation mit in seinem Leben. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Aber ich habe in den verschiedenen Gemeinden, in denen ich Dienst gemacht habe, festgestellt, Menschen, die lange in der Gemeinde gehen, Mose war ja vielleicht auch so einer, 80 Jahre, für die wird es immer schwieriger, ihre positive Haltung, ihre Glaubenshaltung zu bewahren. Weil man ja enttäuscht wird von sich selber. Man hat sich selber so viel zugetraut und dann die Enttäuschung. Und auch von den anderen, jetzt bin ich in der Gemeinde und ich habe gemeint, da geht's anders zu als am Arbeitsplatz oder sonst wo. Und dann stellt man fest, die kochen auch nur mit Wasser. Sind auch sehr menschliche Menschen mit Fehlern und Schwächen. Die Heiligen, die einmal bei Gott im Himmel sein sollen. Manchmal die Scheinheiligen. Das führt uns oft in eine innere Resignation hinein. Manchmal auch in eine Bitterkeit. Und das Schlimme ist, wir merken das manchmal gar nicht. Ich weiß nicht, ob es Mose gemerkt hat, als er den Psalm 90 gesprochen hat. Aber an der Stelle begegnet Gott dem Mose. Da brennt ein Dornbusch in der Wüste. Und das hat Mose beeindruckt an diesem Feuer. Ein Feuer ist ja nichts Besonderes. Mose hat bestimmt schon viel Feuer brennen sehen. Und wir sprechen ja manchmal von einem Strohfeuer. Sagen wir mal, das Strohfeuer der Begeisterung. Das aufflackert, das einem fast aus dem Angeln hebt, aber das morgen dann in sich zusammenfällt und es bleibt nichts mehr wie ein bisschen Asche. Ist es nicht so im Leben, dass man sich mal dafür begeistern kann? Das ist jetzt der neue Renner. Ein bisschen spielt das ja auch in unsere christlichen Kreise hinein. Aber mit der Zeit merkt man, und im Rückblick merkt man, was bleibt davon. Ich habe das, glaube ich, hier schon mal erzählt, vor Jahren, so um die Jahrtausendwende, eine christliche Tagung in dem Gemeindeverband, in dem ich damals gearbeitet habe. Da waren alle Hauptamtlichen beieinander, alle besonders frommen, heiligen Leute. Und man hat darüber gesprochen, wir entwickeln jetzt ein Konzept fürs nächste Jahrtausend. Da blieb einem ja fast der Mund offen stehen, nicht wahr? Wie stark haben wir uns gefühlt? Und dann saß an diesem Tag ein Missionar neben mir, der jahrzehntelang in der Südsee als Missionar gearbeitet hat und der so ein bisschen das Ganze mit Abstand hier in Deutschland betrachtet hat, was wir hier so tun und meinen und denken. Und er sagte zu mir, weißt du, ich kann dir jetzt schon sagen, was dabei herauskommt. So ein Stapel Papier nicht mehr. Heute muss ich sagen, er hatte Recht behalten. Er ist heute schon in der Ewigkeit, aber er hatte Recht behalten. Von diesem Konzept spricht heute kein mehr. Es hat nicht mal ein Jahr gedauert. Nicht wahr? Strohfeuer der Begeisterung. Es ist schön, dass wir uns begeistern können. Das hat ja Gott auch so geschaffen. Dass wir begeisterungsfähig sind. Aber wir müssen auch wissen, das, was Gott uns schenkt, der Geist Gottes, das ist nochmal etwas anderes. Ist mehr als Begeisterung. Begeisterung reicht nicht aus. Strohfeuer verbrennt. War mancher vielleicht auf einer Freizeit oder bei einer christlichen Veranstaltung. Jetzt wird alles anders. Und dann kommt der graue Alltag mit seinen Schwierigkeiten. Und dann merkt man, war das auch nur ein Strohfeuer? Mose hat hier am Dornbusch in der Wüste etwas entdeckt. Das heißt hier in dem Text. Er sagt, ich will da hingehen und will sehen, warum der Busch nicht verbrennt. Ein Feuer, das nicht aufhört zu brennen. Das hat ihn Mose fasziniert. Vielleicht hat er schon viel Strohfeuer gesehen gehabt. Damals, vor 40 Jahren, es war auch so wie ein Strohfeuer. Sein edler Glaubensentschluss. Was ist daraus geworden? Ein Chaos. Was ist davon geblieben? Fast nichts. Und er merkte, hier brennt ein Feuer, das nicht aufhört zu brennen. Hier merkt man, dass Mose es mit einem ewigen Gott zu tun bekommt. Schauen Sie, wir können ja Ewigkeit schier nicht denken, weil alles, was wir kennen, was wir erleben, was wir fühlen und denken, vergeht. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Aber wenn wir es mit Gott zu tun haben, dann kommt Ewigkeit in unsere vergängliche Welt hinein. Drum sagt Petrus einmal, Herr, du hast Worte ewigen Lebens. Worte ewigen Lebens, das hat Mose hier gespürt. Ein ewiger Gott, dessen Feuer kein Strohfeuer ist, das weiterbrennt und nicht aufhört zu brennen. Dieses Feuer von dem Jesus sagt, ich bin gekommen auf Erden, ein Feuer anzuzünden, was wollte ich mehr, als würde es schon brennen? Er zündet im Herzen von Menschen ein Feuer an. Ein Feuer, das nicht aufhört zu brennen, so sagt uns die Bibel. Und Mose selber sagt im Hebräer 12, lesen wir da, dass unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und am Pfingsttag in Jerusalem, da erschienen Zungen von Feuer, heißt es, auf den Häuptern der Apostel. Da hat Gott dieses Feuer angezündet, von dem hier die Rede ist. Und jetzt frage ich dich oder frag Gott dich und auch mich. Ist das Feuer schon erloschen? Ist noch ein bisschen Asche da? Klimmt oder brennt da noch was? Oder ist es erstickt durch die negativen Erfahrungen meines Lebens? Ist es erstickt durch Zweifel und Ängste und durch Resignation und Bitterkeit manchmal? Erwarten wir noch was von Gott? Ich habe in einem Buch gelesen, da schreibt der Verfasser, in unseren Gemeinden gibt's ein Heer von Mitarbeitern, die es gut meinen, die es ehrlich meinen, aber die ganz müde geworden sind. Müde gewordene Christen, die es hier nicht mehr können. Die sich immer wieder mal einen Ruck gegeben haben und es ist nicht viel draus geworden. Und da sagt Mose, das will ich wissen. Ich will dahin und sehen, warum der Busch nicht verbrennt. Mose fasst einen Entschluss. Ich will. Das will ich wissen, ob das möglich ist. Ein Leben aus diesem Feuer, aus der Kraft des Heiligen Geistes, darf ich es mal so sagen, in allen Lebenslagen rund um die Uhr. Ich habe in einem anderen Buch vor Tagen gelesen, vor einigen Monaten schon gelesen, das begleitet mich immer noch. Es geht nicht nur darum, dass Gott der Erste in meinem Leben ist. Im 1. Korinther 15 heißt, dass Gott sei alles in allem. Nicht nur der Erste, sondern alles in allem. Mit ihm alles tun und alles lassen, 24 Stunden am Tag, in jeder Situation, in jeder Gelegenheit ist er da, aus seiner Kraft leben. Ich habe mir einen Satz, ein Zitat von jemand eingeprägt, das ich immer wieder sage und habe es in der Emmaus-Gemeinde mal an Leute verteilt und dann habe ich mal mit einem der Brüder mich unterhalten über die Probleme der Gemeinde. Und mittendrin unterbricht er mich und sagt, wart mal, ich hab da was für dich zum Lesen. Und dann geht er in sein Schlafzimmer, holt diesen Zettel mit diesem Zitat und hält mir es unter der Nase. Hab ich gemerkt, das musst du auch verinnerlichen. Wissen Sie, wie das lautet? Kann man sich aufschreiben. Ich sehe, manche haben einen Kuli zur Hand. Wer will, den kann ich es auch noch aufschreiben oder per Mail zuschicken, der darf es mir nur sagen. Da sagt jemand, vertraue dem, der jederzeit, jeder Situation gewachsen ist, jederzeit, jede Situation an. Muss er vielleicht zweimal hören? Vertraue dem, der jederzeit, jeder Situation gewachsen ist, jederzeit, jede Situation an. Mit diesem Zitat, mit diesem Satz, der steht so nicht in der Bibel, aber sinngemäß schon. Das heißt, glaube in allen Lagen. Wenn du das lebst und das tust, alles okay. So einfach ist es. Vertraue dem, der jederzeit jeder Situation gewachsen ist. Allein schon, dass er jederzeit jeder Situation gewachsen ist. Ich nicht, aber er. Und da beginnt die Sehnsucht bei Mose nach einem anderen Leben, nach etwas Größerem. Das größte Problem bei uns Christen ist das, dass wir meinen, wir wären mit Gott, mit Jesus schon fertig. Ich kenne den schon. Ich habe die letzten Wochen mal ausgerechnet. Da hatten wir eine Umfrage über den Gottesdienst in der Emmaus-Gemeinde. Da habe ich Folgendes festgestellt. Die beste und positivste Einstellung zu den Gottesdiensten haben die jungen Menschen. Je älter, umso schwieriger. Dann habe ich mal gerechnet. Wenn jemand schon 20 Jahre Christ ist, wie viele Predigten der ungefähr schon gehört hat, habe ich mich nicht mehr gewundert. Was soll noch von Nazareth Gutes kommen? Wie viele Predigten hast du schon gehört? Merkt ihr, da sind die Erwartungen. Man erwartet nichts mehr. Was soll da noch Gutes kommen? Und dann denke ich, dass Jesus in Johannes 1 einmal zum Nathanael sagt, du bist zwar ein rechter Israelit, ein gläubiger Mensch, aber du wirst noch Größeres sehen. Glaubst du das? Dass du noch Größeres erleben kannst mit Gott? Dass du vielleicht die Möglichkeiten deines Lebens mit Gott noch längst nicht ausgeschöpft hast. Mose war schon 80 Jahre, egal wie alt ich bin. Du wirst noch Größeres sehen. Es gibt ein Leben, das du leben kannst, das Gott dir zugedacht hat. Ich weiß es ja nicht, du musst selber die Antwort geben. Dass du einfach nicht ausschöpfst, nicht lebst. Lebst du unter deinen Möglichkeiten? Leben wir nicht alle unter unseren Möglichkeiten? Im Grunde möchte Gott mich dahin führen, dass er dieses Feuer in meinem Leben anzünden kann. Ich habe den Eindruck, Gott wartet drauf, wer du auch bist, wie lang du schon Christ bist, wie es auch aussieht in deinem Leben, ich weiß das ja nicht. Gott weiß es. Aber er wartet drauf, dieses Feuer bei dir anzuzünden, dass Gott ist alles in allem. Manchmal denkt man ja, das können sich vielleicht ein paar gute Christen erarbeiten. Die Besten, die schaffen das vielleicht. Das ist ein völliger Irrtum. Ein völliger Irrtum. Gott schenkt es, er hat eine Vorliebe für die Schwächsten. Für die Hilflosesten, für die, die resigniert sind und die nicht mehr können, die keine Kraft mehr haben. Das ist das Besondere. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, so einer bin ich. Und dann ist er gerade für dich da. Als Mose sagt, ich will da hingehen und sehen, warum der Busch nicht verbrennt. Ich will das wissen, wenn das möglich ist. Schauen Sie, Mose war ja ein gesuchter Mörder. Keiner ist zu schlecht, keiner ist zu schwach, zu hilflos, zu jung oder zu alt. Spielt für Gott keine Rolle. Er liebt die Schwächsten, die Hilflosesten. Das ist das Besondere am Evangelium, das ist diese Freudenbotschaft. Wenn man sich mit Leuten aus anderen Religionen unterhält, dann merkt man, die schütteln den Kopf dabei. Ich habe das vor kurzem erlebt. Ja, das kann doch nicht sein. Aber Gott wendet sich dem Schwächsten zu, dem Hilflosesten, dem Mörder Mose, an dessen Händen Blut klebte. Er wendet sich dem Schächer am Kreuz zu, der sein Leben verpfuscht hatte bis zum geht nicht mehr. So ist Gott. Als Mose sagt, ich will, dort will ich hin, das will ich wissen, ob das möglich ist. Dann heißt es, dann rief Gott ihm aus dem Dornbusch, Mose, Mose. Er ruft ihn mit Namen. Das ist das Besondere. Unser Predigen kann ja manchmal nur ein Gelaber sein. Ich sage manchmal, ich habe manchmal Leuten in unserer Gemeinde schon gesagt, du musst nicht gut predigen. Darum geht's gar nicht. Du musst wirksam predigen. Manchmal denkt man so rhetorisch, gut vorbereitet und alles. Ach, das ist es nicht. Sondern es muss Gott wirken dabei. Wirksam. Das haben wir auch nicht in der Hand. Aber das ist das Besondere, warum wir immer noch predigen, und obwohl manche schon vielleicht 370 oder 680 Predigten gehört haben in ihrem Leben. Wenn ich heute Morgen hierher fahre, denke ich mir auch, ja, wie viele Predigten haben die schon gehört? Was willst du denn noch Neues sagen? Aber weil ich weiß, dass Gott Menschen beim Namen ruft, dass er dich mit Namen ruft. Jesaja 43. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Dass einer unter den fast 7 Milliarden Menschen auf unserem Globus merkt, Gott meint mich, Gott ruft mich. Er ruft mich hinein in dieses neue Leben. Ich möchte bei ihm dieses Feuer anzünden. Und weißt du, was Mose dann sagt? Er sagt gar keine großen Worte, keine guten Vorsätze, gar nichts. Er sagt nur 3 Worte. Hier bin ich. Hier bin ich. Mehr brauchst du auch nicht sagen. Du weißt vielleicht nicht, wie das alles wird, daheim, mit deinem Ehepartner, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, mit deinem Arbeitskollegen, mit deinem Chef. Das mag alles sein. Wie das mit deinen Problemen noch ausgeht, das weißt du vielleicht nicht. Aber du kannst sagen, Herr, da bin ich. Mehr will Gott nicht. Gib mir meinen Sohn oder meine Tochter dein Herz, sagt Gott. Gott will Menschen. Von der ersten Seite der Bibel an will Gott Menschen. Adam, das heißt übersetzt Mensch, wo bist du? Er sucht Menschen. Und wir sind ja heute groß, Missionskonzepte zu entwickeln. Mag alles sein. Aber das, was Gott vor allem gebraucht für seine Sache in dieser Welt, sind Menschen. Darum sagt Mose, hier bin ich. Mehr wollte Gott nicht, als dass er sagt, da bin ich. Da hast du mich. Und es war John Mott, der sagte, eine Handvoll Menschen, die Gott hingegeben sind, die stoßen jede Berechnung. Da kann man für nichts mehr garantieren im Leben. Wenn ein Mensch das sagt wie Mose, wenn du das heute Morgen sagst, da bin ich, dann weiß man nicht, was passiert, was Gott mit dir macht. Mehr will er eigentlich gar nicht. Das ist so schwer, das ist aber auch ganz, ganz einfach. Was hindert dich dran zu sagen, Herr, da bin ich. Liederdichter sagt so, hier hast du meine beiden Hände. Nun mache mit mir, was du willst. Kann ich das so sagen? Oder sträubt sich da noch was? Mehr will Gott ja nicht. Ist vielleicht alles kompliziert in deinem Leben. Aber du brauchst nur sagen, hier bin ich. Mit meiner Sehnsucht, mit meiner Einsamkeit, mit meinem Versagen, mit meiner Resignation, mit meiner Bitterkeit, mit meinem Hass und mit meinem Zorn, was vielleicht alles in deinem Herzen da ist. Hier bin ich. Und dann fängt was Neues an. Dann zündet Jesus dieses Feuer an. Ich möchte zum Schluss kommen mit einem Beispiel bei einer Segelregatta. Da gab es einen Sieger und mehrere Verlierer, wie das immer im Sport so ist. Und da haben sich dann die Verlierer beim Schiedsrichter beschwert über alles Mögliche. Und dann sagt der Schiedsrichter, keine Diskussion. Euch stand allen derselbe Wind zur Verfügung. Und steht allen derselbe Gott zur Verfügung. Wenn Gott zu Mose sagt, ich bin der Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs. Du hast denselben Gott wie Mose, wie Paulus. Das ist kein anderer Gott. Es kommt nicht auf uns an. Und du darfst heute sagen, hier bin ich, hier hast du mich. Und dann staunen, was geschieht. Amen.